Deutschland steht nach den Worten von Bundeskanzler Merz vor einer der größten Investitionsoffensiven seit Jahrzehnten. Merz verwies nach einem Treffen mit Managern der Initiative Made for Germany, ich wusste es nicht, dass es so eine Initiative gibt, im Kanzleramt darauf, dass mehr als 60 Firmen Investitionen von rund 630 Milliarden Euro bis 2028 angekündigt hätten. 630 Milliarden Euro. Das zeige das Vertrauen in den Standort Deutschland und dessen Arbeitnehmer, betonte Merz. Unklar bleibt, in welchem Maße es sich tatsächlich um neue Investitionszusagen handelt. Die Initiative Made for Germany war unter anderem von Siemens und der Deutschen Bank angestoßen worden. Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Sewing, sagte, man erlebe eine Regierung, die Tempo mache und entschlossen sei, den Reformstau aufzulösen. Ich finde es immer super, wenn man sagt, die Union ist Teil einer Regierung, die den Reformstau auflösen möchte, wenn sie doch immer Teil einer Regierung war, die für den Reformstau verantwortlich ist. Naja, dies sei Voraussetzung für eine Wachstumswende. Sewing sprach von einem Bekenntnis zum Standort Deutschland. Ich würde es begrüßen, einfach selber, weil ich als Unternehmer davon betroffen bin, dass sie endlich aufhören, an den polnischen Grenzen die Scheiße zu blockieren. Das würde ich sehr gut finden. Scheiß CDU. Der Vorstandsvorsitzende von Siemens, Busch, sprach von einer neuen Form der Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft. Es tut mir leid, ich habe kein gutes Gefühl, wenn die CDU, beteiligte Partei, im Zusammenhang mit einem Lobby- bzw. Wirtschaftsverband, der sagt, eine neue Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft, dann habe ich automatisch ein ungutes Gefühl. Zugleich plädierte er für mehr wirtschaftliche Freiheiten der Unternehmen. Seht ihr? Ungutes Gefühl. Als Beispiel nannte er weniger Regulierung. Seht ihr? Ungutes Gefühl. Und schnellere Genehmigungsverfahren. Der Präsident des IFO-Instituts der Wirtschaftsforschung, Füst, sprach von einem positiven Signal, das einen Impuls setzen könnte. Wenn große Unternehmen investieren, könnten auch mittelständische Firmen mit Aufträgen rechnen, sagte er im Deutschlandfunk. Allerdings müssten die Ankündigungen jetzt auch umgesetzt werden. Skeptischer äußerte sich der Konjunkturforscher Boysen Ogrefe vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Er sagte dem Sender BR, viele Investitionen seien von den Unternehmen schon länger geplant gewesen. Auch kritisierte er, dass zu dem Gipfel im Kanzleramt nur große Unternehmen eingeladen seien. An dem Treffen nehmen Vertreter von rund 30 Unternehmen teil, darunter mehr als ein Dutzend DAX-Konzerne. Neben Kanzler Merz sind auch Bundesfinanzminister Klingbeil sowie Wirtschaftsministerin Reiche dabei. Zu den 61 Unternehmen, die der Initiative beigetreten sind, gehören etwa Allianz, Airbus, BMW, Deutsche Börse, Mercedes-Benz, Rheinmetall, SAP, Volkswagen oder zukünftig Volkswagen Rheinmetall, wenn das so weitergeht, aber auch die US-Konzerne Nvidia, BlackRock und Blackstone. Auch dabei. Also das, was uns hier oder das, was meines Erachtens hier als positive Investitionsoffensive verkauft wird, ist mehr oder weniger etwas, das unter Umständen schon länger in Planung ist, überhaupt nichts mit der Regierung zu tun hat. Und außerdem habe ich äußerste Bauchschmerzen, wenn jemand von Siemens, Busch, sagt, dass es eine neue Form der Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft gibt. Ich weiß nicht, das letzte Mal, als es eine neue Zusammenarbeit von Politik und Wirtschaft gibt, ist Hartz IV entstanden und hat einen gigantischen Niedriglohnsektor oder aka moderne Sklaverei in Deutschland zugelassen. Weiß ich jetzt nicht. Apropos gute Wirtschaft. Deutsches Gastgewerbe erleidet den stärksten Umsatzeinbruch seit Ende 2021. Den Überleitung konnte ich mir nicht verkneifen. Kommt aus dem Spiegel. Nach einem kurzen Zwischenhoch zu Ostern hat sich die Lage im deutschen Gastgewerbe schon wieder eingetrübt. Im Mai brachen die Umsätze so stark ein wie seit Ende 2021 nicht mehr. Man könnte meinen, dass die Leute keine Kohle haben, um auswärts irgendwie sich mal ein Bierchen reinzuziehen oder irgendwas zu essen. Man könnte meinen, dass das die Konsumierungsmotivation vielleicht in diesem Zusammenhang nicht so hoch ist, ne? Außerdem, wer zur Hölle soll sich denn für 13 Euro einen Döner holen? Was, seid ihr alle irre? Das sind Schweizer Preise. Und der Grund, warum das Schweizer Preise sind und das in der Schweiz geht, ist, weil die halt das Doppelte oder Dreifache verdienen. In Deutschland wächst der Lohn nicht mit den Dönerpreisen mit. Das kannst du vollkommen vergessen, Alter. Ich habe letztens eine Dokumentation über den Döner gesehen, ne? Der Döner ist einfach das Quick and Easy Food. Wenn das mehr als 5 Euro kostet, dann geht's der Wirtschaft nicht gut. Also das ist einfach schlecht. 5 Euro, ich gebe 5,99 €, das ist ein guter Döner. 5,99 €. Schön, normaler Döner, schön. 5,99 €, mach ihn. Das deutsche Gastgewerbe hat in dem von vielen Feiern und Brückentagen geprägten Mai den größten Umsatzeinbruch seit 3,5 Jahren erlitten. Restaurants, Kneipen, Hotels und sonstige Beherbergungsstätten setzten 2,2% weniger um als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Inflationsbereinigt, also real, gab es sogar ein Minus von 4,6%, der größte Rückgang seit Dezember 2021, als es wegen der Corona-Pandemie zu heftigen Einbrüchen kam. Es geht jetzt dem Gastgewerbe schlechter als zu Corona-Zeiten. Das ist fucking insane. Verglichen mit im Mai 2024 fiel der Rückgang mit real 4,0% nicht viel niedriger aus. Besonders schlecht lief es in Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen. Diese hatten real 7,0% weniger in den Kassen als im Vormonat. Restaurants, Kneipen und andere Gastronomiebetriebe mussten ein reales Minus von 3,9% verkraften. Der Hotel- und Gaststättenverband hofft auf neue Impulse durch die Politik. Oh, bitte nicht die, bitte nicht die Umsatzsteuer für die Gastronomie senken. Bitte keine Geschenke an die Reichen. Der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht vor, die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie dauerhaft auf 7% zu senken. Oh mein Gott. Es passiert. Super. Toll. Toll. Das ist. Ah, fuck me, Alter. Naja. Lassen wir uns ein bisschen McDonald's subventionieren, ne? Was soll schon passieren? Allerdings rechnet die Branche auch mit deutlichen Personalkostensteigerungen durch den Beschluss der Mindestlohnkommission, die gesetzliche Lohnuntergrenze zum 1. Januar von aktuell 12,82 Euro auf 13,90 Euro die Stunde und ein Jahr später dann auf 14,60 Euro, weil sie es eben anhebt. Zitat: Sinkende Umsätze bei zugleich heftig steigenden Kosten, die wirtschaftliche Belastungsgrenze für die Betriebe ist vielerorts erreicht. Sie stehen mit dem Rücken zur Wand, sagte DEHOGA-Präsident Guido Zöllig. Der Umsatzschwund im Gastgewerbe ist ein schlechtes Omen für den privaten Konsum. Wie schaffen wir es denn mehr Konsum? Warte mal, also der private Konsum ist zu gering. Wie schaffen wir es, den privaten Konsum? Also der private Konsum hat mit dem Haushaltsfinanzen zu tun. Wie kriegen wir es denn hin, dass mehr Geld im Haushalt ist? Ach, keine Ahnung, mir fällt nichts ein. Der Umsatzschwund im Gastgewerbe ist ein schlechtes Omen für den privaten Konsum. Auch der Einzelhandel beklagt zuletzt maue Geschäfte. Im ersten Quartal hatten die privaten Haushalte mit steigenden Ausgaben noch das Bruttoinlandsprodukt von Europas größter Volkswirtschaft angeschoben. Tja, vielleicht sollten wir wenn wir den Unternehmen die Unternehmenssteuer von 15 auf 10%, vielleicht auf 5% senken, dann könnte das eventuell an die Arbeitnehmer weitergegeben werden, sodass die Arbeitnehmer mit dem Geld, das dann förmlich herunterläuft, gibt es einen Begriff für? Und das könnten die Arbeitnehmer dann nutzen, um endlich mal sich einen Döner zu holen. Das ist mein Take. Ich denke, das sollte man ausprobieren. Vielleicht hilft das ja. SPD-Fraktion kritisiert Aussagen aus Union zur Verfassungsrichterwahl. Also wir haben immer noch das Problem mit der Verfassungsrichterwahl. Unionspolitiker übten wiederholt Kritik an der Wahl von Frau Gebrosius-Gersdorf zur Verfassungsrichterin. Die SPD-Fraktion sieht in dem Vorgang eine Täter-Opfer-Umkehr. Oh. Es geht weiter. Der anhaltende Streit in der Koalition um die gescheiterte Wahl der Verfassungsrichter findet kein Ende. Nach Äußerungen von Bundesinnenminister Dobrindt und Wissenschaftsministerin Dorothee Bär kommt nun heftige Kritik aus den Reihen der SPD-Fraktion. Damit durchkreuzt sie die Ankündigung von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der den internen Streit der Koalitionspartner hinter den Kulissen lösen will. Ja, das könnte man hinter den Kulissen lösen, wenn die alle mal die Fresse halten würden. Da die aber nicht die Fresse halten, sollen sie nicht damit rechnen, dass das hinter den Kulissen passieren wird. Zitat: Wie sich Dobrindt und Bär zur Causa Brosius-Gersdorf geäußert haben, ist unerträglich, sagte die bayerische SPD-Landesgruppenchefin Caroline Wagner. Zitat: Die Forderung an die Juristin, ihre Kandidatur ad acta zu legen, sind ein unverschämter Versuch, Konsequenzen aus der gescheiterten Richterwahl der Betroffenen zuzuschieben. Den grundlegenden Fehler hätten aber Unionsfraktionschef Jens Spahn und dessen Fraktion zu verantworten. Ruf und Karriere einer hervorragenden Wissenschaftlerin würden durch eine Hetzkampagne beschädigt und die zuständige Ministerin lege der Betroffenen ledigliche Selbstkritik nahe. Das ist beschämend. Bär hatte in der ARD-Talkshow Maischberger die Kritik an der Richterin aus der Union verteidigt und ein bisschen Resilienz eingefordert. Von jemandem, der sich ins höchste deutsche Gericht wählen lassen wolle, muss man auch Kritikfähigkeit erwarten können. Kritikfähigkeit. Holy Fucking shit. Bayerns SPD-Landesgruppenchef Carsten Träger warf Dobrindt zudem eine Täter-Opfer-Umkehr vor. Wenn er öffentlich darüber sinniert, dass es nicht die Intention der Bewerberin für das Verfassungsgericht sein könne, die Polarisierung der Gesellschaft weiter zu befördern. Fakt sei aber, dass sich nur die Mitglieder der Unionsfraktion von Falschaussagen und unhaltbaren Anschuldigungen hätten in die Irre führen lassen. Zitat: Diesen Fehler hat allein die Union zu korrigieren und sonst niemand. Zuletzt hatte die Union in Person von CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in der Diskussion um die gescheiterte Richterwahl nahegelegt. In einem Interview mit dem Tagesspiegel sagte Linnemann, zwar sei, Zitat, die interne Kommunikation nicht gut gelaufen, aber man wolle jedoch, Zitat, nun in der Koalition hinter den Kulissen und in aller Ruhe zu einer breit getragenen Lösung kommen. Hinter den Kulissen, aha. Der CDU-Generalsekretär räumte ein auf die Vorbehalte gegen die Kandidatin der Unionsfraktion, Zitat, hätte schneller reagiert werden müssen. Gegen Brosius Gersdorf gäbe es allerdings, Zitat, viel ernstzunehmende Einwände, unter anderem von den Kirchen, aber auch von Juristen und Medizinethikerinnen, behauptet Linnemann. Das ist übrigens nicht wahr. Also es gibt einen Gössler, glaube ich, der etwas dazu gesagt hat, aber das ist alles zurückgerudert. F***ing insane, f***ing Lügner, Alter. Und was die Kirchen zu einem politischen Vorgang im Rahmen einer Verfassungsrichterwahl sagen, ist vollkommen scheißegal. Das sind die scheiß Kirchen, Alter. Es sind die Kirchen, ne? Zuvor war insbesondere aus der katholischen Kirche deutliche Kritik von der SPD-nominierten Juristin Frauke Brosius-Gersdorf laut geworden. Die ablehnenden Reaktionen einiger Bischöfe stießen aber innerhalb der Kirche auf Widerspruch. So stellte sich der vergangenen Woche unter anderem der Vorsitzende der katholisch-deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzinger, auf die Seite von Brosius-Gersdorf. Die 54-jährige Juristin stehe im Mittelpunkt einer beispiellosen Auseinandersetzung um die Besetzung von Richterposten bei Deutschlands höchstem Gericht. Nachdem die Unionsführung zunächst ihre Zustimmung für ihre Wahl zusammen mit zwei weiteren Bewerbern gegeben hatte, forderte CDU-CSU den Koalitionspartner SPD auf, die Kandidatur von Brosius Gersdorf zurückzuziehen. Daraufhin musste im Bundestag die Neubesetzung aller drei Richterposten kurzfristig von der Tagesordnung genommen werden. Der Streit ist eine schwere Belastung für die erst seit Mai amtierende schwarz-rote Regierungskoalition. Unterdessen haben sich mehr als 200.000 Menschen in einer Online-Petition solidarisch mit Brosius Gersdorf erklärt und ein Ende der Hetzkampagnen gegen sie verlangt. Die Petition auf der Plattform WeAct des Netzwerks Compact wurde bis Montag von 209.000 Menschen unterzeichnet, wie die Organisation Compact mitteilte. Die Petition fordert Bundeskanzler Friedrich Merz auf, die Nominierung von Brosius Gersdorf als Richterin am Bundesverfassungsgericht öffentlich zu unterstützen und ihre Wahl ohne weitere Verzögerung zu veranlassen. Zitat: Frau Brosius Gersdorf ist eine anerkannte Juristin, ihre fachliche Eignung steht außer Frage. Die, Zitat, Kampagne gegen sie zeigt, Zitat, wie orchestriert und wirksam Desinformation heute eingesetzt wird, mit dem Ziel, unliebsame Stimmen zu diskreditieren und demokratische Prozesse zu manipulieren. Heißt es zudem, mit ihrem Widerstand gegen die Juristin ließen sich die Politikerinnen und Politiker der Union sowie auch einige Kirchenvertreter, Zitat, zum Handlanger rechter Demokratiefeinde instrumentalisieren. Ja, absolut korrekte Einschätzung. Es ist tatsächlich so passiert. Das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Es gab dazu auch tatsächlich eine Erklärung von Markus Lanz und im Zusammenhang dazu auch ein Statement mit Frau Brosius Gersdorf. Die Kirche spielt überhaupt keine Rolle im Zusammenhang mit der Besetzung dieses Amtes. Die Kirche soll sich ficken gehen, die Kirche soll ausgelöscht werden. Das ist wichtig und richtig. Und an der Stelle habt ihr vielleicht noch den kleinen Command im Chat, Ausrufezeichen Kirchenaustritt, und ihr kriegt eine Seite mit Informationen, wie ihr, wenn ihr noch in der Kirche seid, aus der Kirche austretet. Aus der Kirche austreten ist richtig und wichtig. Apropos veraltete Dinge. Wie es um Altersarmut in Deutschland steht. Das DIW hat mit dem Vorschlag für einen Boomer-Soli eine Debatte über zu geringe Renten angestoßen. Doch wie viele Menschen sind tatsächlich von Altersarmut bedroht und was für Lösungsansätze gibt es? Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW, hat mit seinem Vorschlag für einen Boomer-Soli das Thema Altersarmut wieder auf eine Tagesordnung gebracht. Die Idee: Rentnerinnen und Rentner mit hohen Einkommen sollen eine zusätzliche Abgabe zahlen. Dieses Geld soll wiederum den Renten von Menschen mit niedrigen Altersbezügen aufstocken und so vor allem gegen Altersarmut helfen. Klingt nach einer guten Idee. Auf den Vorschlag kam rasch Kritik, aber auch Zuspruch. Vor allem ist die Rentendebatte nun wieder voll im Gange. Wie dramatisch ist denn die Entwicklung und welche Konzepte gibt es bereits? Hier ein Überblick. Laut den aktuellen EU-SILC-Daten galt im vergangenen Jahr hierzulande fast jede fünfte Person über 65 Jahre als armutsgefährdet. 19,4%. Die Zahl ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. So galten im Jahr 2013 nur 14,9% hierzulande als armutsgefährdet. Auch im EU-Vergleich ist die deutsche Quote überdurchschnittlich hoch. Die Erhebung ist eine EU-weit vergleichbare Statistik über Einkommen, Armut und Lebensbedingungen in Europa. Laut Statistischem Bundesamt dient sie auch in Deutschland als amtliche Hauptdatenquelle für Messungen zu diesem Thema. Als armutsgefährdet gilt dem Bundesamt zufolge eine Person, wenn ihr Einkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens beträgt. Der Verteilungsexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft, Maximilian Stockhausen, weist allerdings darauf hin, dass die Daten zur Armutsgefährdung mit etwas Vorsicht zu betrachten sind. In der EU-Erfassung habe es etwa methodische Veränderungen gegeben, erklärt der Experte auf Anfrage. Zitat: Zudem sind nicht alle Befragten in der Pandemie gut zu erreichen gewesen. Das kann Verzerrungen in den Daten auslösen. Und für die jüngsten Jahre zeigt die Indikatoren der Armuts- und Reichtumsberichterstattung der Bundesregierung je nach Datenquelle unterschiedliche Entwicklungen der Armutsgefährdung im Alter. Was sind denn Gründe für den Anstieg der Altersarmut? Martin Brussig, Arbeitsmarktexperte am Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, erklärt, Zitat: Ein Grund ist, dass in den vergangenen 10 Jahren sehr viele Menschen in Rente gegangen sind, die nicht kontinuierlich in die Rentenkasse eingezahlt haben. Ihr Erwerbsleben fiel in den 80er, 90er und Nullerjahren mit Zeiten der Massenarbeitslosigkeit zusammen. Zudem hätten sich generell durch die größere Polarisierung bei Einkommen auch die Unterschiede im Alter vergrößert. Zitat: Generell sehen wir, dass die Armutsgefährdung in den vergangenen Jahren über diverse Gruppen hinweg gestiegen ist. IW-Experte Stockhausen gibt zudem zu bedenken, Zitat: Durch den Krieg in der Ukraine haben wir auch Senioren aufgenommen, die wenig Einkommen haben und Grundsicherung im Alter beziehen. Auf den Effekt habe auch das Statistische Bundesamt hingewiesen und er weist auf den ein weiteres Problemfeld hin. Zitat: Anders als Menschen im erwerbsfähigen Alter sind die Möglichkeiten von Senioren beschränkt, ihre Einkommenssituation zu verbessern. Zitat Ende. Derzeit sind etwa 13% der Rentnerinnen und Rentner noch erwerbsfähig. Dabei stehen aber nicht immer nur finanzielle Gründe im Vordergrund. Welche Rolle spielen denn jetzt Vermögen? Der IW-Verteilungsexperte betont, dass sich die üblichen Armutsstatistiken vor allem auf Einkommen beziehen. Auf die Vermögen werde hingegen nicht, meist gar nicht geschaut. Zitat: Betrachtet man auch die Vermögen, sieht das Bild etwas anders aus. Er verweist auf eine von ihm durchgeführte Studie, wonach gerade einige Menschen über 65 Jahren über große Rücklagen verfügen. Demnach konnte im Jahr 2023 die Hälfte dieser Haushalte auf Rücklagen in Höhe von mindestens 172.000 Euro zurückgreifen. Allerdings, nicht jeder besitzt gleichermaßen viel Vermögen. Richtet sich der Blick an das andere Ende der Verteilung, zu den Menschen, die zu den 30% mit den geringsten Vermögen gehören, so besitzen diese gerade mal bis zu 1.900 Euro oder weniger. Was hilft denn jetzt gegen Altersarmut? Neben dem Vorschlag des DIW zum Boomer-Soli gibt es zahlreiche andere Ideen, wie man mit altersarmen Rentnerinnen und Rentnern oder wie man ihnen helfen könnte. So schlägt etwa der Paritätische Wohlfahrtsverband eine armutsvermeidende Mindestrente für langjährige Versicherte vor. Sie soll aus Steuern finanziert werden, indem alle Erwerbstätigen in die Rente einbezogen werden. Will der Wohlfahrtsverband die gesetzliche Rente wieder stärken? Auch IAQ-Experte Brussig betont, Zitat: Mittel- und langfristig ist es wichtig, die gesetzliche Rente wieder zu stabilisieren. Die Kalkulation dahinter: Gerade für Menschen mit kleinen Einkommen ist die gesetzliche Rente die wichtigste Säule im Alter. Sie können oft wenig zurücklegen. Außerdem seien gute Löhne, sozialversicherungspflichtige Jobs und die Vermeidung von Erwerbslosigkeit zentral. Für den IW-Experten Stockhausen steht im Fokus zu verhindern, dass die Sozialbeiträge weiter steigen. Zitat: Neue Leistungen etwa der Kranken- und Pflegekassen sollte es nur geben, wenn dafür Geld vorhanden ist. Denn hohe Beiträge würden gerade Menschen mit Kleineinkommen und Renten überproportional stark belasten. Wir haben ja letztes Wochenende, ich glaube, ich habe letztes Wochenende in so einem Nebensatz gehört, dass es den Vorschlag der Boomer-Soli gab. Also alte Leute mit Vermögen bzw. mit hohen Einkommen sollen für alte Leute mit niedrigen Einkommen einen Solidaritätszuschlag abtreten. Das finde ich eine gute Idee, das wird niemals funktionieren, aber das finde ich eine gute Idee. Das wird unrealistisch sein. Also das wird einfach unrealistisch sein. Die sollen mehr arbeiten. Ich meine, guck mal, wie viel Mülleimer mit Pfandflaschen noch voll sind. Die können die ja suchen. Jetzt sind die eigenen Leute dran. Russland geht das Geld aus. Sogar die Prämien für Soldaten halbierte der Staat. Doch wer deshalb auf Frieden hofft, irrt. Putin hat sogar schon neue Quellen im Visier. Wer mitten im Krieg gegen die Ukraine eine russische Rüstungsfirma in die Pleite rutscht, dann läuft etwas schief in Russland. Das Elektronikunternehmen Optron Staropol hat Halbleiterdioden für Kampfflugzeuge und Passagierjets hergestellt. Doch neuerdings sind die Betriebskonten eingefroren. Mitarbeiter der Firma müssen in den Zwangsurlaub gehen, die Produktion steht still. So berichten es verschiedene russische Medien. Die Optron-Manager haben wichtige Teile des Betriebs an der Leninstraße in Staropol heruntergefahren und verwalten einen Schuldenberg. Die Probleme des Elektronikherstellers haben weniger mit dem Unternehmen als mit dem ökonomischen Zustand des Landes zu tun. Wladimir Putins Kriegswirtschaft steckt nämlich in der Krise. Nach 2,5 Jahren Wachstum wird das Geld nun knapp. In den Kassen der Zentralregierung und der Region sowie im Nationalen Wohlstandsfonds der Rücklage für Notzeiten. Im Ende Juni klagte Putin auf einer Pressekonferenz in Minsk sogar darüber, dass die staatlichen Ausgaben immer nur steigen, die Einnahmen aber sinken würden. Das hat unangenehme Folgen für Unternehmen, für Soldaten und für Bürger. Die Misere bei Optron Staropol ist beispielhaft für die Probleme der russischen Kriegswirtschaft seit 2022. Der Vorstandschef Pavel Bondarenko klagt über, Zitat, staatlich festgelegte Preise weit unter den Produktionskosten. Das Verteidigungsministerium verlangt nämlich von den Unternehmen maximalen Warenausstoß zu minimalen Preisen. Wer sich dieser Forderung widersetzt, riskiert, keine Aufträge mehr zu bekommen oder gar sanktioniert zu werden. Optron hat in den vergangenen 2 Jahren seine Dioden zwar pünktlich und in großen Mengen an die Flugzeughersteller geliefert, aber hohe Schulden angehäuft. Das erinnert an das ineffiziente Wirtschaften in den sozialistischen Sowjetunion, als der Staat für alles aufkam. Nun kann das Unternehmen seine Schulden nicht mehr bedienen. Die Konten sind gesperrt. Ein unternehmerischer Kollateralschaden in Putins Kriegskapitalismus. Ein Ausweg läge allerdings nahe. Der Staat müsste für die Produktion genug bezahlen, damit die Unternehmen ihre Kosten decken könnten. Doch dafür fehlt das Geld. Mit erstaunlicher Offenheit haben russische Politiker und Banken darüber im vergangenen Monat auf dem Wirtschaftsforum St. Petersburg International Economic Forum, kurz SPIEF, diskutiert. Putins langjähriger Finanzminister Anton Sulionow sprach von einem ernsten Sturm über dem Haushalt. Nach den Angaben des Finanzministeriums sind die Staatseinnahmen aus Öl und Gas wegen niedriger Ölpreise zwischen Januar und Mai um fast 15% gesunken. Obendrein schrumpft das Mehrwertsteueraufkommen. Deshalb liegt das staatliche Haushaltsdefizit für die ersten 5 Monate dieses Jahres bei umgerechnet 37 Milliarden Euro. Das entspricht in etwa noch den verfügbaren liquiden Rücklagen des Wohlstandsfonds. Auch German Griff, der Chef des mächtigsten russischen Kreditinstituts der überwiegend staatlichen Esperbank, spricht von einem Sturm, in diesem Fall von einem perfekten Sturm für die russische Wirtschaft. Er beklagt den extrem hohen Leitzins, der die Unternehmen belaste und die Schuldenaufnahme bestrafe. Das russische Wirtschaftswachstum hat sich spürbar verlangsamt. Lag es 2024 noch bei 4,1%, erwarten die Zentralbanken für dieses Jahr einen Wert zwischen 1 und 2%. Das spüren die Staatshaushälter genauso wie die Unternehmen und neuerdings auch die Soldaten. Denn in Moskau steht am belarussischen Bahnhof ein Zelt mit 2 Uniformierten. Sie werben um Männer, die sich für Russlands Krieg gegen die Ukraine verpflichten wollen und zeigen jedem halbwegs rüstigen Mann, der vorbeikommt, Broschüren mit Fotos von gut ausgestatteten Soldaten im Feld und eine Tabelle mit Gehältern samt Vertrag. Unterschreiben Sie gleich hier! Das Verteidigungsministerium wird mit einem Jahresgehalt von insgesamt umgerechnet mehr als 50.000 Euro. Steuerfrei. Das ist sehr viel für russische Verhältnisse. Dazu gibt es Einstiegsprämien und eine Kompensation für die Familie, wenn die Söhne nicht aus dem Krieg zurückkehren. Erst als der Staat mit solchen Zahlen lockte, melden sich Rekruten freiwillig in großer Zahl. Nun, jetzt. Aber kürzten die ersten Regionen auch bei jenen, die Putin die lichte Zukunft Russland nennt. Im Gebiet von Samara wurden die Einstiegsprämien für Soldaten um rund 40% auf etwa 23.000 Euro gekürzt. Im Industriegebiet Nischin Nowgorod und in der Wolga-Republik Baschkortostan wurden die Prämien für neue Vertragssoldaten sogar halbiert. Familienangehörige von Gefallenen berichten ihren Verwandten in Moskau, dass die Behörden die versprochene Kompensation nur spät oder gar nicht zahlen würden. Mit der fadenscheinigen Begründung, der mutmaßlich gefallene Sohn sei ja nicht tot, sondern nur vermisst. What? Unaufhaltsam. endet Putins Kriegskenianismus. Seinen Finanzakrobaten um Suljanow und Gref und der Zentralbankchefin Elva Nibuljana war es in den Jahren 2023 und 2024 noch gelungen, trotz harter westlicher Sanktionen einen vom Krieg befeuerten Boom zu entfachen. Die Staatsausgaben schossen in die Höhe, Arbeitskräfte wurden knapp. In den Rüstungsbetrieben stiegen die Gehälter überproportional, allein im vergangenen Jahr um durchschnittlich 20%. Das ermöglicht Russinnen und Russen in den Branchen ein gutes Leben, belastet aber die Unternehmen umso mehr, solange ihre Verkaufspreise wie bei Optron staatlich eingefroren sind. Den Profiteuren des Systems kann man in Moskau beim Genießen zuschauen. Die Zahl der Cafés und Gastwirtschaften in den vergangenen 2 Jahren ist spürbar gestiegen. Auf dem Parkplatz vor den Restaurants The Ring stehen Limousinen und Sportwagen aus deutscher und britischer Produktion. Von der mit Tropenholz ausgestatteten Terrasse genießen gebräunte junge Männer und Frauen den Blick auf einen gepflegten Park. Viele haben ausweislich ihre Goldketten und modischen Kleidungen vor kurzem bei den teuren Juwelieren und Boutiquen in Kremlnähe vorbeigeschaut. Sie haben sich große Steaks und französischen Wein bestellt. Manche genießen den vom Barkeeper hingebungsvoll gerührten Sommercocktail. An einigen Tischen lästert man über das, Zitat, feindlich gesinnte Europa. Trotzdem soll hier alles wie in Europa sein, nur noch viel schöner. Moskauer dieser Einkommensklasse dürften noch lange ihre Cocktails genießen. Aber draußen in der Provinz, bei Optron, Staropol und anderswo, schaut man in den Abgrund. Seit September 2024 sinkt in der verarbeiteten Industrie die Produktionsleistung. Der russische Ökonom Igor Lipsitz, einer der Gründer der Moskauer Hochschule für Wirtschaft, der heute in Litauen lebt, spricht von einer harten Landung nach dem Kriegsboom. Die Produktion der Kohleindustrie im Revier von Kamerono stürze ab, ebenso die der angeschlossenen Hochöfen und Metallurgiewerke. Der Lastwagenhersteller Kamaz müsse zu schlechten Bedingungen an die Armee liefern und verkaufe keine LKWs mehr mit Gewinn auf dem zivilen Markt. Bei den Autohändlern an den Moskauer Ausfallstraßen stehen unverkaufte Wagen in langen Reihen auf den Höfen. Gerade russische Hersteller produzieren auf Halde. Auch die Produzenten von Landwirtschaftsmaschinen bleiben auf ihren Produkten sitzen, weil die Erzeuger in der Krise sind. Der Verband der Gemüsehersteller ruft die Russen auf, Kartoffeln und Möhren selbst abzubauen. Alter. Alter. Ja. Also der Verband der Gemüsehersteller ruft die Russen auf, Kartoffeln und Möhren selbst anzubauen, weil die jüngsten Ernten zu schlecht gewesen seien. Die Preise für Gemüse sind enorm gestiegen. Läuft richtig gut in Russland, Alter. Richtig, mein Schockesell. Aus allen Branchen kommen Aufrufe an die Regierung zu helfen. Doch der Kreml kann nicht mehr liefern wie in den vergangenen Jahren. Einer der wichtigsten Gründe für die chronische Geldknappheit ist der fallende Ölpreis. Verkaufte sich Öl in den meisten Monaten der Jahre 2023 und 2024 noch für mehr als $80 pro Fass, sind die Preise nun auf $67 gefallen. Die Öleinnahmen sichern etwa ein Viertel des russischen Haushalts ab. Fällt der Ölpreis, schrumpft auch das Budget. Die Gründe für den fallenden Ölpreis aber liegen außerhalb von Putins Macht. Eine Ursache ist der US-Präsident Donald Trump, der die Weltmärkte laufend mit neuen Zolleskapaden erschüttert. Ein anderer Grund ist Chinas innere Krise, die Nachfrage hemmt. Dazu kommt, dass Saudi-Arabien und andere Golfstaaten verloren gegangene Marktanteile zurückgewinnen wollen. Sie erhöhen laufend ihre Ölproduktion, auch das lässt den Weltmarktpreis eben sinken. Um die russischen Unternehmen und Bürger zu beruhigen, hat der russische Präsident auf dem Spiv-Treffen im Juni versprochen, die, Zitat, Ausgaben für Verteidigung mittel- und langfristig zu senken. Daran sollte niemand glauben. Zu oft haben die Menschen in Russland und in Europa darauf gehofft, dass Putin mit den Kriegsführen aufhören werde, wenn das Geld knapp wird. Von den 25 Jahren seiner Herrschaft hat Putin 20 Jahre lang Krieg geführt. Ernstzunehmender war in St. Petersburg Putins Bemerkung, dass Ukrainer und Russen ein Volk seien und dass deshalb eigentlich die ganze Ukraine Russland gehöre. Die militärischen Schlüsse, die er daraus zieht, sind in der Ukraine zu besichtigen. Doch woher nimmt er künftig das Geld dafür? Putin bleiben neben der Hoffnung auf höhere Ölpreise noch einige Quellen im eigenen Land. Teile der Bevölkerung haben nach dem Boom der vergangenen 2 Jahre gut gefüllte Konten. Viele haben ihr Geld auch aus dem Ausland nach Russland geholt. Deshalb fordert Putin schon vor einem guten Jahr, dass russische Bürger ihre Ersparnisse in staatliche Zertifikate oder Wertpapiere investieren sollen. Oder Enteignung. Er versucht überdies, russische Banken zu zwingen, russische Staatsanleihen zu kaufen und oder den notleidenden russischen Regionen Kredite zu geben. Im kommenden Jahr wird er zudem die Steuern erhöhen. Für Bürger genauso wie für Unternehmen. Und er wird den brutalen Enteignungen von Großunternehmen in Privatbesitz weiter vorantreiben. Vielleicht trifft das auch Optron in Staropol. Putins Besessenheit, Kriege gegen Nachbarvölker wie Tschetschenen, Georgien, Ukrainer zu führen, wird nicht kleiner werden. Was sich ändern dürfte, ist die Art, wie er damit verbundene Lasten im eigenen Land verteilt. Bislang war es der russischen Regierung gelungen, trotz des Krieges ein für viele erträgliches oder gutes Leben zu finanzieren. Zitat: Putin wird jetzt das zivile Leben unters Messer nehmen, erwartet der Ökonom Lipsitz. Er will den Kampf für den Sieg notfalls maximal lang ausfechten, egal wie es der Bevölkerung dabei geht. Falls es so kommt, darf man nicht damit rechnen, dass durch die russische Finanznot eine friedliche Zeit anbräche. Vielmehr käme eine neue Zeit der Opfer. Läuft richtig gut in Russland, Alter. Mal gucken, wie lange er die Kriegswirtschaft aufrechterhalten kann, bis die Leute entweder ins Grab laufen oder zum Kreml. Wild. Man sollte, und das ist, glaube ich, das Wichtigste aus diesen Artikeln, man sollte das aber nicht falsch verstehen und davon ausgehen, dass das diese finanziellen Schwierigkeiten dafür sorgen werden, dass Russland aufhören wird, Krieg zu führen. Russland wird einfach nur anfangen, die zivile Bevölkerung zu geißeln, um den Krieg weiter zu finanzieren. Das halte ich für eine absolut treffende Einschätzung. Das, Ladies and Gentlemen, das waren die Nachrichten. Ja. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Danke für die Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Und ja.